Hallo Leute, wir haben einen Sonderpodcast vorbereitet aufgrund der aktuell laufenden Google-Updates. Und ich habe keinen geringeren als den Systrix-Gründer und Geschäftsführer Johannes Beuys heute im Dialog, der ja schon reichlich postet zu den Entwicklungen dieser beiden Updates, die gerade laufen. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier bei mir im Podcast interviewt mit allen aktuellen Gegebenheiten, Entwicklungen rund um diese Updates. Wenn euch das auch interessiert, sprich ihr seid SEO-abhängig und wollt unbedingt nicht negativ von diesem Update betroffen sein, beziehungsweise wissen, was ihr dagegen tun müsst, falls ihr es seid, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. OMT.
Jetzt sind wir leider in so einem Zeitalter, wo nicht mehr Menschen diese Entscheidung treffen, sondern die AI auch bei Google das macht. Und die ist leider sehr chaotisch, würde ich sagen, und auch individuell. Seit die AI das macht, gibt es nicht mehr diese allgemeinen Antworten, die man hat, oder diese allgemeinen Lösungen, die auf alle Domains und auf das komplette Internet passen, sondern es ist so, dass eigentlich jeder Webseitenbetreiber muss sich sein eigenes individuelles Wettbewerbsumfeld ansehen und das ganz individuell analysieren, um zu schauen, was ist eigentlich bei mir und meinen Wettbewerbern passiert.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Johannes, wir haben heute einen ganz dringenden Grund, warum wir diese Podcast-Folge einschieben wollen. Und zwar, die uns schon länger folgen, wissen auch meistens, was dann passiert ist. Es gibt Google Updates, muss ich sogar sagen. Es geht nicht nur um eins. Google spielt mehrere Updates auf einmal aus. Was denkst du, warum sie das jetzt aktuell ausgerechnet so gebündelt alles auf einmal machen?
Ja, genau. Das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Wir hatten jetzt ja ein paar Monate, quasi eigentlich seit Jahresanfang, überhaupt keine großen Updates. Und jetzt kommt Google auf einmal und macht ganz viel auf einmal, macht quasi zwei große Updates auf einmal und hat auch ein paar andere Sachen angekündigt. Also wie gesagt, ist eher ungewöhnlich. Aber ich glaube auch, dass für Google gerade eine relativ ungewöhnliche Zeit ist oder eine relativ ungewöhnliche Situation. Also Google ist jetzt ja viele Jahre lang als Marktführer so in relativ ruhigem Fahrwasser eigentlich gefahren. Es gab keine großen Überraschungen, es gab keine großen Wettbewerber, es gab niemand, der von außen irgendwie Unruhe in das ganze Google-System gebracht hat. Und das ist in der Tat jetzt so, seit ChatGPT, glaube ich, hat sich bei Google einiges geändert, weil auf einmal hat Google auf einmal quasi eine ernsthafte Bedrohung für das Kerngeschäft der Suche und ist jetzt so ein bisschen in so einem Panikmodus und versucht eigentlich seit ChatGPT damals rausgekommen ist und dann auch noch OpenAI mit ChatGPT ja mit Microsoft eine relativ enge Kooperation, also mit Bing eine relativ enge Kooperation gebaut hat, ist Google jetzt, glaube ich, in so einem Modus, wo sie gucken, wie bleiben sie relevant und was müssen sie eigentlich machen, um aufzuholen oder um nicht künftig irrelevant zu werden. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem man diese ganzen Updates halt sehen muss. Also das ist, glaube ich, für uns erstmal überraschend, dass lange nichts kam und jetzt auf einmal gebündelt sehr viel auf einmal. Ich glaube, also für Google, aus der Google-Innensicht, macht das alles wieder Sinn.
Du hast gerade gesagt, es ist noch einiges angekündigt. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, was für Updates laufen jetzt gerade?
Genau, also ich glaube, Google hat ja zwei Updates angekündigt oder zwei Updates laufen gerade, beziehungsweise eins ist schon fertig. Das ist einmal ein Spam-Update. So, das ist jetzt, glaube ich, vorgestern fertig geworden oder gestern, je nachdem. Google macht das ja immer nach Westküsten-USA-Zeit. Da sind wir leider ein bisschen voraus. Und das heißt, das passiert dann immer, wenn es bei uns schon irgendwie Nacht ist, dass Google sowas veröffentlicht oder später Abend. Also das Spam-Update, hat zwei Wochen gebraucht. Das ist jetzt fertig. Und gleichzeitig läuft ein Core-Update. Das ist ein Update, bei dem Google quasi den Kern des Suchalgorithmus verbessert oder auf jeden Fall aktualisiert. Das läuft insgesamt 4 Wochen. Da haben wir noch 2 weitere Wochen, bis das durch ist.
Das Ziel, du sagst jetzt, ChatGPT ist hier der große Einflussfaktor, also KI an sich. Google macht da ja auch ein bisschen was. Siehst du denn schon markante Unterschiede zum Beispiel zu den Wettbewerbern von Google? Also was macht Bing anders als Google? Vielleicht seit der Kooperation, die besteht ja schon länger als ein Jahr. Da müsste man ja eigentlich schon irgendwas erkennen können, oder?
Genau, also Bing war ja echt überraschend schnell und hat ja dann auch Anfang letzten Jahres, hat sich ja der Microsoft-Chef schon öffentlich dahingestellt und gesagt, so jetzt können wir endlich mal Google ein bisschen Beine machen und können endlich mal gucken, dass Google ernsthaften Wettbewerb bekommt. Wenn man sich die echten Suchmarktanteile anschaut, hat sich ehrlicherweise nicht viel getan. Und ich kenne jetzt auch niemanden, auch nicht anekdotisch, der wegen der AI-Integration auf Bing umgestiegen ist. Also ich glaube, das eine ist, glaube ich, die Realität. Da macht sich, glaube ich, Google, wenn sie auf ihre Zahlen gucken, gerade gar nicht so super viel Sorgen oder hat halt super viel Angst. Das andere ist aber, glaube ich, schon die öffentliche Meinung, die es natürlich gibt und die für Google auch relevant ist. Und ich glaube, da musste Google in den letzten Monaten und Wochen schon viel Kritik einstecken. Gerade so im englischsprachigen Raum gab es einige Artikel und auch einige relevante Artikel, die Google vorgeworfen haben, dass die Qualität der Suche stark abnimmt, dass das quasi die Ergebnisse, die Google anzeigt, irrelevanter werden. So, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht, ist, glaube ich, für Google erstmal gar nicht so wichtig. Aber Google will natürlich nicht, dass die öffentliche Meinung sich gegen sie dreht. So, Google ist eine börsennotierte Firma, haben viel zu verlieren. Deswegen ist, glaube ich, neben dem, was Google jetzt wirklich faktisch am Suchalgorithmus ändert oder was Google wirklich faktisch versucht besser zu machen, ist anscheinend für Google bei diesem Update genauso wichtig, dass es auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit bei dem Thema ist. Deswegen war Google jetzt bei diesen Updates auch sehr kommunikativ. Also eigentlich geht Google dahin und hat so einen Update-Dashboard und eventuell gibt es noch irgendwie einen Tweet dazu, wo drin steht, wir machen jetzt ein Update, herzlichen Glückwunsch. Und diesmal hat Google ja irgendwie 3-4 verschiedene Artikel veröffentlicht, hat sehr detailliert erklärt, was sie machen, in welche Richtung es gehen soll, was sie in ihren Suchergebnissen nicht mehr wollen. Das ist eigentlich für Google, die ja, was so Algorithmus-Themen angeht, eher sehr verschwiegen sind, ein eher ungewöhnliches Vorgehen, würde ich sagen. Also das ist nichts, was wir sonst in der Vergangenheit oft sehen. Und wenn wir es sehen, dann hat Google natürlich eigene Interessen und versucht, die öffentliche Meinung damit auch zu beeinflussen.
Spannend. Also, dass auch Google sich jetzt so öffnet beziehungsweise so viel kommuniziert, ist mir auch aufgefallen, vor allem, weil auch viel mehr im Markt diskutiert wurde. Lass uns doch mal auf die beiden Updates eingehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass hier eine Menge Leute sind, die Webseiten betreuen, die vielleicht auch SEO betreiben und vielleicht noch nicht so lange und gar nicht wissen, was so ein Update eigentlich für Auswirkungen haben kann oder beziehungsweise um was für Themen es da geht. Ich meine, früher war das alles ein bisschen einfacher, da waren auch Updates scheiße, Entschuldigung, vor allem wenn sie uns negativ getroffen haben. Wenn sie uns positiv getroffen haben, waren sie natürlich immer cool, aber da konnte man das immer sehr dediziert für einen Bereich irgendwie sich herdichten oder wenn man dann euch gefolgt ist bei Systrix, ihr habt da immer relativ schnell kommuniziert, um welche Bereiche es geht. Jetzt bei dem Core und bei dem Spam-Update, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir wissen nicht ganz genau, was passiert. Lass uns doch mal auf die einzelnen Sachen eingehen. Wenn Sie jetzt schon mehr kommuniziert haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass du da auf dem neuesten Stand bist. Core-Update, was bedeutet das genau?
Ja, lass uns vielleicht mit dem Spam-Update anfangen, weil das ist nämlich ein bisschen einfacher. Also,
dann machen wir das Spam-Update.
Ja, dann, ich glaube, das können wir ziemlich schnell abräumen, während Core-Update so ein bisschen vager ist und da glaube ich, wird ein bisschen mehr offen bleiben. Also beim Spam-Update ist es so, dass Google sehr gezielt Spam in den Suchergebnissen bekämpft. Also Spam im Sinne von ungewollte Optimierungsmethoden, die aktuell noch funktionieren oder die in der Vergangenheit funktioniert haben, wo Google aber in den Richtlinien sehr klar sagt, sie wollen das nicht. So, und das ist, glaube ich, seit es SEO gibt es immer wieder Leute, die Abkürzungen finden und die quasi Wege finden, weit oben in den Suchergebnissen zu stehen, ohne dass die Inhalte oder ohne dass die Domain das wirklich rechtfertigt. Und da geht Google regelmäßig gegen vor. Und das ist halt auch bei dem Spam-Update der Fall. Es geht gar nicht darum, dass gute Inhalte weiter oben gerankt werden, sondern es geht darum, dass Google Spam besser erkennt. Und wenn Google Spam erkennt, dass die halt aus den Suchergebnissen rausfliegen. Das kann entweder heißen, dass sie ganz weit nach hinten kommen, also dass sie irgendwie von Platz 1 oder von Platz 3 auf Platz irgendwie 830 runtergewankt werden, was faktisch natürlich auch heißt, dass man keine Benutzer mehr kriegt. Zum Teil kann Google aber auch komplette Domains aus dem Index rauswerfen und sagen, die sind halt überhaupt nicht mehr drin oder werden überhaupt nicht mehr aufgenommen. Das ist, glaube ich, mit dem Spam-Update natürlich der Fall. Man sieht beim Spam-Update in der Regel keine Gewinner oder keine klaren Gewinner. Also natürlich ist so, wenn viele Spam-Domains Sichtbarkeit bei Google verlieren, dann rückt irgendwer anders nach. Aber das rückt halt in der Breite nach. Es ist nicht so, dass das einzelne Domains durch Spam-Updates stark gewinnen, sondern es ist so, dass es nur Verlierer gibt bei einem Spam-Update. Und das sehen wir jetzt hier auch so. Das heißt, wenn man gerade negativ von diesem Google-Update betroffen ist, dann kann man sagen, es ist entweder Spam oder Core. Das muss man dann noch genauer analysieren. Wenn es nach oben geht, kann man sich relativ sicher sein, dass es eine Folge des Core-Updates ist. Genau, und also das war jetzt das Erste. Dann gibt es quasi das Zweite, was parallel läuft, ist dieses Core-Update.
Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen so eine Spam-Update bleiben. Das finde ich spannend. Hast du Beispiele im deutschen Markt, die da betroffen sind oder vielleicht auch nicht im deutschen Markt, wo du sagst, das ist typischer Spam? Also Wir haben jetzt über Optimierungsmaßnahmen, die Google nicht mehr will, gesprochen. Spam, was genau bedeutet im SEO-Bereich Spam?
Genau, also Google ist ja gerade jetzt bei diesem Spam-Update, war auch wieder überraschend transparent und hat drei Hauptziele genannt, die sie angehen wollen dabei. Das erste ist irgendwie Scaled Content Abuse, nennen sie es. Das ist, wenn man automatisiert eine große Anzahl von Webseiten veröffentlicht. Also in der Regel ist ja das Standardvorgehen, wenn man eine Webseite hat, dass es einen Redakteur gibt oder jemand, der Texte erstellt und die wirklich manuell erstellt und dann hochlädt. Man kann aber so eine Erstellung von Webseiten auch automatisieren, kann sagen, ich habe hier eine Datenbank mit irgendwie ganz vielen Automarken oder mit ganz vielen Pflanzen oder mit ganz vielen irgendwas und habe hier ein Template und versuche dann quasi für jeden Eintrag in der Datenbank automatisiert eine Seite zu erstellen. Dann kann man am Tag halt nicht irgendwie drei Content-Seiten veröffentlichen, sondern erstellt auf einmal 3 Millionen oder 10 Millionen am Stück. Und das ist was, wo Google klar gesagt hat, das Ziel dieses Spam-Updates, dass das nicht mehr möglich ist oder dass sie diesen Scaled Content Abuse, wird auch in der SEO-Szene Programmatic SEO oft genannt, wo quasi nicht manuell Seiten erstellt werden, sondern wo computererzeugte Seiten bei Google indexiert werden. Ja, das sieht man auch relativ oft zum Beispiel mit Suchergebnissen von Webseiten, die dann wieder bei Google indexiert werden sollen. Das ist auch was, wo Google relativ klar sagt, sie möchten das nicht. Und da geht Google jetzt auch gegen vor. Das war das Erste, was Google bei dem Spam-Update als Ziel kommuniziert hat. Das zweite Bereich, wo sie gesagt haben, das möchten sie nicht mehr, heißt bei ihnen Site Reputation Abuse. Das ist das, wenn ein Webseitenbetreiber einer großen, erfolgreichen Webseite hingeht und eine Subdomain oder vielleicht ein Verzeichnis an irgendeinen anderen Betreiber vermietet. Das sehen wir in Deutschland relativ oft bei großen Verlagen. Die haben ja dann oft schon ihre Zeitungswebseiten, die sind seit 20 Jahren online, haben viele Millionen Links, haben bei Google ein sehr hohes Vertrauen, haben auch bei den Nutzern hohes Vertrauen. So, und dann haben die Verlage irgendwann gemerkt, okay, dieses Vertrauen, das lässt sich ja zu Geld machen. Und dann werden einzelne Verzeichnisse oder einzelne Subdomains vermietet an Dritte, die dann darauf Werbung schalten oder die darauf ihre eigenen Inhalte veröffentlichen. Und das ist ein Spiel, das passiert auch schon seit 15 Jahren. Google geht immer mal wieder gegen vor. Und jetzt scheint wieder so der Punkt gekommen zu sein, wo Google jetzt sagt, die Größe des Problems ist so groß geworden, sie müssen wieder was machen. Deswegen hat Google angekündigt, dass dieses Vermieten oder Verleasen oder Verkaufen oder wie auch immer von einzelnen Seitenbereichen, von einzelnen Domainbereichen, dass das auch ein Ziel sein wird. Da sehen wir aktuell noch keine Auswirkungen von. Ich glaube, Google hatte gerade im deutschsprachigen Bereich auch gesagt, da gibt es auch so eine Art Gnadenfrist in den nächsten Wochen, dass die Verlage darauf reagieren können. Aber ich glaube, es gibt eigentlich fast keine relevante größere Zeitung oder keine relevante größere Publikation, die nicht einzelne Subdomains oder einzelne Verzeichnisse vermieten. Ob das jetzt für relativ generische Werbeartikel ist oder ob das für irgendwelche Vergleichsportale ist oder ob das für was es da alles so gibt ist. So, das ist der zweite Bereich. Da sehen wir aktuell in Deutschland noch keine Konsequenzen, aber ich gehe davon aus, das wird auch passieren. Und das dritte Ziel, was Google bei dem Spam-Update genannt hat, sind expired Domains. Also du registrierst ja eine Domain, zahlst dann für 1, 2, 3 oder 5 Jahre die Gebühren dafür. Und wenn du diese Gebühren nicht mehr zahlst, dann läuft die Domain irgendwann ab und dann kann jemand Neues die Domain registrieren. Und das passiert relativ oft zum Beispiel mit irgendwelchen Uni-Domains oder mit irgendwelchen Konferenz-Domains oder so, dass die dann oder Film-Domains oder was weiß ich, dass die nach einer gewissen Zeit ablaufen, weil die Gebühren nicht mehr gezahlt werden. Und dann registriert die irgendwer anders und profitiert von dem Vertrauen, das Google weiterhin in diese Domain hat, weil die ganzen Links zeigen weiter auf die Domain und wenn die dann nach einer relativ kurzen Zeit wieder neu registriert wird, dann kann man hingehen und da einfach andere Inhalte drauf veröffentlichen. Ist an sich auch schon eine uralte SEO-Taktik, wird auch schon seit Ewigkeiten gemacht. Ist Google natürlich bekannt. Google erzählt regelmäßig, sie machen was dagegen. Jetzt wollen sie es wieder machen. Ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass Google das nicht macht, dass das quasi, wenn eine Domain den Inhaber wechselt in dem Sinne, dass dann das Vertrauen nicht an den neuen Inhaber übergeht, sondern dass der eigentlich die Domain neu aufbauen muss, um bei Null zu starten. Das sind so die drei Punkte, die Google bei dem Spam-Update jetzt als Ziel deklariert hat.
Und was würdest du den Betreibern empfehlen? Also klar, Expired Domains sollte man dann halt nicht mehr nutzen, ist logisch. bei dem ersten, bei dem Spam-Thema, also wir haben jetzt, ich stelle mir jetzt irgendwelche Online-Shops vor oder ich stelle mir große Seiten vor, die bestimmte Produkte halt auch in verschiedener Anzahl anbieten können. Was würdest du denen empfehlen, wie die vorgehen sollen?
Genau, also ich glaube, generell ist es bei diesen Spam-Themen so, dass davon nur Leute betroffen sein sollten, die wissen, was sie machen. Ist so mein Blick von außen. Also ich glaube nicht, dass Google bei diesem Spam-Update das Ziel hat, irgendwen durch Zufall zu treffen, der vielleicht nicht so genau weiß, was er macht, sondern es sind, glaube ich, alles drei Punkte, wo Google gegen vorgeht, die passieren nicht einfach so, sondern die passieren nur, wenn quasi Webseitenbetreiber sehr gezielt sagen, ich will quasi eine Abkürzung nehmen und will da am Stau vorbeifahren und weiß genau, was ich mache. Mir ist bewusst, dass das, was ich mache, dass das vielleicht nicht regelkonform ist, aber der Standstreifen ist gerade leer. Deswegen ist er jetzt meiner und ich fahre daran vorbei und bin auf einmal ganz vorne. So. Und wenn das jemand macht...
Ganz kurz, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wir haben ein großes Handwerkerportal, die deutschlandweit Handwerker vermitteln und natürlich... ist ja doch eine typische Userhandlung, dass ich einen Handwerker in meiner Stadt suche. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich suche einen, keine Ahnung, Gaswasserinstallateur in Frankfurt und dann suche ich das und dann sind ja diese Portale eigentlich, wenn sie auch noch irgendwelche Bewertungen einsammeln, eigentlich ja jetzt nicht unbedingt verkehrt an der Stelle, wenn sie viele Leute poolen, dass sie die auch regional ausspielen. Jetzt hätten die aber dann wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 2000 Städten in Deutschland wahrscheinlich 2000 Unterseiten. Ist das jetzt per se schlecht? Also wenn ich ja dem User im Prinzip den Dienstleister bewertet an die Hand gebe und auch einen Mehrwert liefere?
Ich glaube, da hängt es halt von der konkreten Umsetzung ab, wie das gemacht wird. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es per se schlecht ist. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn man sagt, es gibt in Deutschland irgendwie 20.000 Orts- und Städtenamen und man erstellt es einfach automatisiert für jeden Ort, der vielleicht auch nur irgendwie 23 Einwohner hat, eine Seite und verspricht da irgendwas, was gar nicht gehalten wird. Ich glaube, sobald du Seiten erstellst mit Inhalten oder sobald du Seiten erstellst mit Bewertungen und mit quasi dem, was der Suchende auch sucht, ist, glaube ich, alles wieder in Ordnung. Das Problem entsteht ja eher, wenn unnötige Seiten erstellt werden, die nicht das Versprechen einhalten.
Ja, okay. Das heißt, wenn zum Beispiel Städte angezeigt werden, die gar keinen Handwerker in sich tragen und sie werden nur, also ich suche jetzt Gaswasser, ich bleib mal bei mir, ich wohne in Hofheim und da hat das Portal halt keinen Gaswasserinstallateur, aber sie machen die Seite trotzdem, um die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Man könnte ja auch jemand anderen buchen. Das wäre dann dagegen falsch vorgegangen. Hätten wir aber in Hofheim 5 Gaswasserinstallateure, die auch bewertet sind, dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, diese Seite auch anzubieten.
Genau, das wäre so mein Blick auf das Thema. Wenn du halt Inhalte hast, die hilfreich sind und die auch die Suchintention der Suchenden befriedigen, hat, glaube ich, keiner was dagegen, diese Seite zu veröffentlichen. Ich glaube, das Problem entsteht halt eher, wenn du dann auf einmal 10 Unterseiten für alle Postleitzahlen zum Beispiel in eurem Ort veröffentlichst oder anfängst, für jede Straße vielleicht eine zu veröffentlichen, auch wenn da überhaupt keine wirklichen Inhalte hinterstecken.
Ja, okay. Mir war es wichtig, dass wir das mal ganz einfach an einem Beispiel zeigen, weil der eine oder andere vielleicht nicht sofort weiß, was man damit meint. Mir war das schon sehr bewusst. Wir haben ja selbst so einen Bereich, sogar zwei Bereiche. Ich meine, wir müssen mal überlegen, unser ganzer Softwarebereich, wo wir die ganzen Tool-Anbieter und so drin haben. Natürlich werden die automatisiert gebaut. Wenn dann Rezensionen da sind und man auch ehrliche externe Meinung hat, glaube ich, ist, und die Seiten dann auch relativ individuell werden, ist, glaube ich, eine Daseinsberechtigung da. Wenn man aber 5000 Seiten hat, die keine Rezensionen haben, dann sollte man überlegen, ob die wirklich sinnhaft sind an der Stelle. Richtig.
Genau, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel sind diese ganzen Wörterbuchseiten, die ja bei Google gerade schon oft relativ viel Sichtbarkeit erlangen, wo dann mit sehr wenig Inhalt auf einmal Millionen von Unterseiten erzeugt werden und dass Google da irgendwo sagt, es gibt keinen Grund, warum davon 20 verschiedene existieren müssen.
Mhm. Okay, Core-Update.
Ja, genau, das ist so ein bisschen komplizierter leider. Core-Update ist ja so eine sehr... Das ist so ein sehr allgemeines Wording von Google, wenn sie Anpassungen am Kernalgorithmus vornehmen. Also das kann alles und kann nichts sein. Google nutzt den Begriff eigentlich ganz gerne, um sich nicht öffentlich festzulegen. Also ich glaube, dass das Kernproblem von Google ist ja, die Wettbewerbsbehörden hätten gerne, dass Google transparent ist, gerade wenn es Veränderungen am Algorithmus gibt. Und deswegen versucht Google da den Anschein von Transparenz zu wahren und sagt, wir haben hier ein Dashboard und sagen auf die Sekunde genau, wann es ein Update gibt und wann das beendet ist und sagen sogar, was es ist. Nur sagt Google natürlich mit Core-Update am Ende gar nichts, weil Änderungen am Kernalgorithmus, ja, das kann alles und kann nicht sein. Und so ist es leider auch so. Bei diesem Mal hat Google angekündigt, dass das, was sie ehemals als Helpful Content Updates veröffentlicht haben, das ist ja in den letzten Jahren ein paar Mal passiert, dass Google gesagt hat, sie wollen hilfreiche Inhalte besser ranken, dass das jetzt in den Kernalgorithmus überführt wird und dass das auch ein Teil dieses Core-Updates wird. Bislang war anscheinend dieses Helpful Content Update war quasi ein System, ein Ranking-Algorithmus, der so ein bisschen parallel zum Kern gelaufen ist. Und jetzt scheinen sie sich so sicher zu sein, wie das alles funktioniert, dass sie sagen können, wir nehmen jetzt dieses Helpful Content System und überführen es in den Kernalgorithmus. Und das soll jetzt bei diesem Update passieren. Also von daher an sich schon, glaube ich, eine etwas größere Sache, weil gerade diese Helpful Content Updates waren auch im englischsprachigen Bereich in den letzten Jahren schon groß und waren relevant. Und werden uns, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen im Kern. Dass das soll passieren. Und was wir sogar auch noch gesagt haben, ist, dass es bislang quasi ein System war für Helpful Content, was auf eine Metrik geschaut hat. Jetzt, wenn sie es überführen, wird es verschiedene Kennzahlen und verschiedene Systeme geben. Sie lassen sich leider nicht dazu aus, was genau passiert und wie es passiert. Aber wir können davon ausgehen, dass es leider alles komplexer wird und dafür für uns von außen auch undurchsichtiger.
Okay. Was würdest du jemandem empfehlen, wie er auf so ein Core-Update reagieren sollte?
Genau, also ich glaube, erstmal muss man jetzt, also ich glaube, erstmal würde ich abwarten, bis es wirklich vorbei ist. Also Google hat jetzt in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen und Tagen sehr oft gesagt, dass das Update, also gerade dieses Core-Update, das rollt jetzt 4 Wochen lang aus, was schon sehr, sehr lange ist. Üblicherweise hat Google immer so einen Zeitrahmen von 2 Wochen. Das heißt, sie gehen schon davon aus, dass es eine große Geschichte ist oder einfach länger braucht, bis diese Integration in den Kern durchgelaufen ist. Das heißt, ich würde auf jeden Fall erstmal warten, bis es wirklich abgeschlossen ist, weil vorher ist es, glaube ich, also natürlich kann man jetzt schon gucken, gibt es Tendenzen, aber es kann genauso gut sein, dass es in einer Woche wieder andere Tendenzen gibt und ich glaube, da wirft man so ein bisschen seine Zeit raus. Das heißt, ich glaube, ich würde warten, bis das Core-Update abgeschlossen ist, bevor ich gucke, was ist eigentlich passiert. Ja, und dann ist es leider so, also früher war es so, dass bei den Google, dass quasi Google Engineers in Mountain View den Algorithmus gebaut haben. Die haben sich dazu halbwegs logische Überlegungen gemacht und haben gesagt, wenn dies passiert, dann soll das passieren bei uns. Und das konnte man früher oft ganz gut von außen irgendwie nachvollziehen, weil es einfach quasi logische Gedanken waren, die hatten. Dann gab es damals Updates, die haben sich mit Backlinks beschäftigt. Dann gab es Updates, die haben sich mit Content beschäftigt. Dann gab es Updates, die haben sich quasi mit einzelnen Themen beschäftigt. Und das konnte man nach so einem Update, konnte man dann relativ gut sagen, ah, okay, Google hat so ein bisschen was verändert. Google will jetzt mehr davon oder will weniger davon oder will, dass ich mich in die Richtung entwickle, weil es einfach viele Beispiele im ganzen Internet gab, was sich verändert hat. So, jetzt sind wir leider in so einem Zeitalter, wo nicht mehr Menschen diesen Algorithmus schreiben oder diese Entscheidungen treffen, sondern die AI auch bei Google das macht. So, und die ist leider sehr chaotisch, würde ich sagen, und auch individuell. Quasi jetzt, seit die AI das macht, gibt es nicht mehr diese allgemeinen Antworten, die man hat oder diese allgemeinen Lösungen, die auf alle Domains und auf das komplette Internet passen, sondern es ist so, dass eigentlich jeder Webseitenbetreiber muss sich sein eigenes individuelles Wettbewerbsumfeld ansehen und das ganz individuell analysieren, um zu schauen, was ist eigentlich bei mir und meinen Wettbewerbern passiert. Und das muss leider jeder selber machen. Also früher konnte man gut irgendwie bei uns ins Blog gucken oder konnte generell irgendwie so SEO-Szene oder SEO-Branchen-Informationen sich angucken und wusste dann, in welche Richtung es geht. Ich glaube, so pauschal und so allgemein klappt das mittlerweile nicht mehr, sondern die Arbeit muss jetzt in der Tat jeder selber machen und muss quasi sehr individuell in seinem Umfeld, in seinem Wettbewerbsumfeld schauen, was hat sich eigentlich verändert. Und das kann halt sehr anders sein, wenn du Pflanzen verkaufst, als wenn du Autos verkaufst. Und diese Arbeit wird jetzt aber jeder SEO machen müssen.
Sehr spannend, sehr spannend. Also ich muss dir sagen, ich bin natürlich selbst für mich immer überlegen, ich kenne meinen Wettbewerb, ich weiß, ob der hoch und ob der runter geht. Ich gucke mir das einmal die Woche an. Das ist, glaube ich, eine Grund Arbeit, die jeder SEO für sich machen sollte. Ob die wirklich wöchentlich passieren muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man sollte schon über große Entwicklungen Bescheid wissen. Da gibt es ja dann zum Glück so schöne Tools wie euch am Markt, die man sich dann auch, wo man sich sowas ganz genau anschauen kann. Welche Verzeichnisse entwickeln sich wie, worauf arbeiten die und so weiter. Das mit den Spam-Seiten ist ein Thema, auf das wir reagieren müssen. Gerade, ich mache da keinen Hehl draus, Transparenz vor unserer Community. Wir haben zwei große Bereiche, wo wir automatisiert Seiten aufbauen und wo wir uns über Individualisierung Gedanken machen müssen, wo wir natürlich auch auf den Wettbewerb schauen. Also es sind alles Themen, die bei uns auch sehr pressieren. Deswegen finde ich das immer spannend, so einen Austausch bei so einem Update zu haben. Im ersten Gefühl habe ich jetzt mitgenommen, wir warten noch mal 2 Wochen, das kann auch 2 Wochen gehen, bevor ich jetzt überreagiere, was Core-Update angeht, ja. In der Hoffnung, dass ich irgendwo steige.
Genau, also ich fand auf jeden Fall bei diesem Update auffällig, wie stark Google darauf hingewiesen hat, bis zum Ende zu warten. Ich gehe davon aus, dass die Google-Mitarbeiter wissen, dass es irgendwie einen Grund gibt, dass da noch viel passieren kann. So, und sonst hätten sie es auch nicht auf 4 Wochen gestreckt und würden, glaube ich, nicht so offensiv darauf hinweisen, dass man bitte nichts überstürzen soll, sondern dass man bis zum Ende des Updates wartet. Also ich kann natürlich so verstehen, warum man möglichst schnell was machen will, aber ich glaube, ich würde da in der Tat erstmal Google vertrauen und sagen, die wissen irgendwas, dass da quasi, dass wahrscheinlich verschiedene Stufen von diesem Update eingespielt werden oder dass verschiedene Stages da irgendwie online gehen oder verschiedene Datensätze oder wie auch immer das bei denen intern passiert. Von daher abwarten, bis es vollkommen durchgelaufen ist, ist natürlich wahrscheinlich gerade, wenn man jetzt aktuell eher zu den Verlierern gehört, verstehe ich schon, dass das schwer ist und dass es wahrscheinlich auch schwer intern zu argumentieren ist. Aber ich glaube, es wird keinen Weg dran vorbeiführen. So. Und danach muss man sich, glaube ich, schon die Zeit nehmen, die Auswirkungen im eigenen Wettbewerbsumfeld ganz individuell zu analysieren und zu gucken, was ist bei mir passiert, was ist bei meinen Wettbewerbern passiert. Und wahrscheinlich muss man das sogar pro Seitentyp oder Template-Typ machen. Also gerade so ein bisschen größere Webseiten, die dann vielleicht einen News-Bereich haben, die dann noch andere Bereiche haben, Tutorials, wie auch immer, oder irgendwie Videoinhalte. Da würde ich auch sagen, es macht schon Sinn, sich diese einzelnen Bereiche oder diese einzelnen Content-Typen anzugucken und nicht pauschal die ganze Webseite, weil da hat man ja dann oft doch sehr unterschiedliche Typen. Nur ich glaube, ich würde nicht zu schnell auf vermeintlich passende Meinungen oder Analysen aus der SEO-Szene setzen. Verstehe, dass man gerne, dass so einfache Wahrheiten erstmal angenehm sind, weil man sagen kann, ah ja, genau, das passt auf mich, deswegen mache ich das jetzt. Da würde ich so ein bisschen vorwarnen wollen. Ich glaube, das bringt einem auf Dauer nichts. Ich glaube, diese Arbeiteranalyse und diese individuelle Arbeiteranalyse, die muss man leider leisten oder muss man leisten, um eine gute Grundlage zu haben, um einen Maßnahmenkatalog zu bauen. Also man wird ja eine Idee haben, was ist jetzt in meinem Fall passiert? Warum ging es für mich runter? Warum ging es für Wettbewerber in dem Bereich hoch? Was machen die anders? Und daraus wird man dann ja einen Maßnahmenkatalog bauen, um zu sagen, wir müssen, keine Ahnung, brauchen mehr Autorennamen drauf, müssen unsere Inhalte kürzer fassen, länger fassen, ausführlicher machen, anders formatieren, brauchen Zusammenfassung. Also wie auch immer, es wird ja am Ende der Analyse wird quasi Unterschiede geben und man baut sich einen Maßnahmenkatalog. Und da würde ich sagen, den muss man natürlich dann nach Impact und Aufwand priorisieren. Gerade Sachen, die quasi hohen Impact haben und wenig Aufwand, kommen natürlich nach oben. Und da wird man dann so ein bisschen abwägen müssen. Und danach steht dann leider die Arbeit. So, da führt auch, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und was natürlich bei diesen Updates so ein bisschen unbefriedigend ist, man arbeitet erstmal und muss dann auf das nächste Update warten und hofft dann natürlich drauf, dass das weit genug weg ist, dass die Arbeit schon erste Ergebnisse hat. Aber nicht so weit weg, dass man jetzt wieder ewig warten muss, bis sich die Auswirkungen der eigenen Arbeit zeigen. Das ist jetzt durch diese, wir hatten jetzt ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten wir relativ regelmäßige Core-Updates, da konnte man nicht davon ausgehen, dass das einmal im Quartal passiert ist, was eigentlich ein ganz, ganz schöner Rhythmus war. Jetzt wäre ich mir gar nicht so sicher, ob Google diesen gleichen Rhythmus wieder hinbekommt.
Bei mir sprudelt es gerade schon in meinem Kopf, was ich alles bei unseren Fällen machen kann, wir sind jetzt nicht abgestraft worden oder sowas, wir haben leichten tendenziellen Rückgang, das sehe ich schon, aber jetzt nicht, dass wir da irgendwie auf einen Schlag ganz viel verloren haben. Das Spam-Update ist schon fertig, hast du gesagt. Das heißt, wer sich bewusst ist, ich nenne es mal einfache, vervielfältigte Inhalte, um in bestimmten Suchen zu erscheinen, in der breiten Masse sowas hat und merkt, dass er hier negativ, also er sollte es so oder so hinterfragen, aber der negativ bedacht wurde, der sollte es auf jeden Fall sehr schnell hinterfragen. Der könnte jetzt theoretisch auch schon damit anfangen, weil das Update ist vorbei. Core-Update, also alles andere, wenn ihr solche Seiten nicht habt, haben wir mitgenommen, warten wir noch 2 Wochen, gucken wir uns mal an und gehen dann eher in die Analyse. Also ich kann euch da auch immer nur sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Pitch für uns, wenn ihr mit sowas Themen habt und ihr merkt, dass euer Traffic einbricht. Ihr wisst ja, wir haben einen Agenturfinder und wir haben ganz viele ganz tolle SEOs, die bei uns eingetragen sind von bewerteten Agenturen. Wenn ihr wirklich Unterstützung von einem guten SEO braucht, kommt auf uns zu. Ich bin ja von Haus aus auch SEO. Heißt, ich kann die auch ganz gut hinterfragen und kann euch gute Leute empfehlen. Also wenn ihr da Interesse habt, vielleicht auch selbst mit einem Tool wie Systrix und Co. nicht euch so konform fühlt, ja, das macht schon Sinn, da auch mal reinzuschauen und seine Rankings zu sehen. Man sieht auch sehr, sehr gut, ob man einfach im Groben verloren oder gewonnen hat. Aber wenn ihr das nicht nah hinterfragen könnt, dann holt euch einen Experten dazu, der das kann. Das lohnt sich. Ja, lieber mal ein paar tausend Euro investieren, der euch einen Fahrplan an die Hand gibt, der euch unterstützt, was ihr dann vielleicht auch beibringt, wie man mit so einem Tool umgeht, dass man dann perspektivisch dann auch selbst sich helfen kann. Das, glaube ich, ist sehr, sehr sinnvoll. Oder siehst du das anders?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist ja auch oft so, dass man, wenn man selbst sehr tief in so einer Seite drin ist und jeden Tag daran arbeitet, dann fehlt einem ja manchmal so ein bisschen der Weitblick. So dieses klassische, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann kommt jemand von außen. Wahrscheinlich kann die Person gar nicht mal zwingend mehr, aber die hat einfach einen frischen Blick auf das ganze Thema und hat vielleicht schon andere Sachen gesehen. Das heißt, gerade bei so Google-Updates kann es auf jeden Fall helfen, sich nochmal einen externen Blick zu holen oder nicht noch jemand Drittes reinzuholen, der einfach mal 2-3 Tage einen Blick von außen auf das ganze Thema wirft und ein paar Impulse reingibt, die man selber vielleicht gar nicht hatte. Oder im besten Fall ist es sogar dann eine Bestärkung der eigenen Sichtweise und man ist sich halt sicherer, in welche Richtung man das die nächsten Monate entwickeln muss.
Also kommt gerne auf uns zu, wir helfen euch da gerne. Wir haben ja am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen die Reaktion von Google im Thema KI, weil ChatGPT und Microsoft sich da doch zusammengetan haben und auch Google ein bisschen Alarm machen von der Seite, weil es tatsächlich ans Core-Modell von Google, Core ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil wir den Google-Core-Update, aber im Endeffekt geht es ja um den Kern, um die Hauptdienstleistung, die Google anbietet, sprich die Nutzung der Suche. Google wird da ja auch drauf reagieren. Es gibt ja auch eine KI von Google, die jetzt, ich glaube, da gibt es erste Beispiele in den USA, wie da auch ähnlich die KI in den Suchergebnissen gezeigt werden soll. Ich weiß gar nicht, ob das nach Deutschland auch schon ausgerollt ist. Da bin ich jetzt zu wenig drin aktuell. Aber wie reagiert denn Google deiner Meinung nach langfristig auf dieses Thema? Beziehungsweise siehst du, ist eine zwei Fragen in einer, siehst du, dass gerade AI-Content momentan, weil das ist ja auch eine Art von, oder die große Angst war ja bei AI-Content, dass da viel gespammt werden kann, siehst du dort auch einen Einfluss, dass AI-Content nicht das Richtige aktuell ist?
Ja, also ich sehe es erstmal genauso wie du. Google steht unter enormem Druck aus allen möglichen Richtungen. Ne? Irgendwie Shareholder, weiß nicht, Presse, Wettbewerbsbehörden, der Vorwurf fehlender Innovationen, Mitarbeiter, Wettbewerber, also alle drücken und reißen gerade an Google und wollen, dass Google bestimmte Sachen macht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Google da gerade so ein bisschen Sorge um ein sehr ertragreiches Geschäftsmodell hat und guckt, in welche Richtung es geht. Und deswegen glaube ich auch, dass Google gerade überlegt, wie so ein bisschen größere Entwicklungsschritte aussehen können. Also bis in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass Google sehr kleine, inkrementelle Schritte gemacht hat, hat quasi die einzelnen vertikalen Suchen ein bisschen weiterentwickelt, hat hier ein bisschen was gemacht, hat quasi alle 2-3 Jahre ist Google mal ein neues Thema angegangen und hat geguckt, wie die Anzeigen wieder ein bisschen präsenter oder klickstärker werden können. Aber es gab wenig große Innovationen. Und ich habe schon das Gefühl, dass Google gerade größere Entwicklungsschritte machen muss und das gerade vorbereitet. Ich glaube, Google hat schon gemerkt, dass jetzt gerade so ein großer Umbruch in der im quasi Internet anstehen kann. Diese Umbrüche hat Google in der Vergangenheit, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Ne? Also Google hat die ganze Mobile-First-Geschichte gut hinbekommen zum Beispiel. Google hat zu den richtigen Zeitpunkten die Infrastruktur gesichert mit Android und Google Chrome. Und eigentlich hat Google in der Vergangenheit strategisch schon sehr viel richtig gemacht. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob Google das jetzt mit Blick auf die AI-Sachen wieder hinbekommt. Da gibt es auf einmal, also ich glaube, Google war ja lange bei den AI-Themen angeblich vorne und wurde jetzt trotzdem von der Realität überrascht. Und auf einmal gibt es andere, die es besser können als Google. So, und ich glaube, da ist Google jetzt ein bisschen hinten dran und versucht quasi in kurzer Zeit aufzuholen. Und wir SEOs oder wir, die ganz gerne kostenlosen Traffic von Google haben wollen, könnten jetzt so ein bisschen unter die Räder geraten. Die Gefahr besteht, glaube ich. Und das ist, glaube ich, real. Aber deswegen wird Google es, glaube ich, in den nächsten Monaten eher größere Entwicklungsschritte machen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Bislang ist Google ja, hat quasi am Grundkonzept der Suche nicht so viel geändert. Also bislang war es immer, man hat ein Keyword eingegeben, Google hat die besten Inhalte aus dem Web zusammengesucht und hat sie präsentiert. Jetzt mit AI gibt es natürlich schon die Möglichkeit, dass Google auch einen Teil der Inhalte als eigene Inhalte präsentiert, ohne die Quellen nennen zu müssen oder ohne sie so präsent nennen zu müssen, wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Google diese Chance ungenutzt lässt. So, das heißt, wir werden, glaube ich, gerade in Bereichen, wo wir vielleicht aktuell große Featured Snippets haben, wo es so ein bisschen quasi auf 10 Zeilen oder 12 Zeilen oder 15 Zeilen erklärbare Antworten für einfache Themen gibt, werden wir schon sehen, dass Google versucht, diese Antworten selber zu geben mit AI, die quasi so eine Art Best-of aus dem Internet zusammenstellt. Und ich glaube, da wird die große Frage sein, wie stark werden die eigentlichen Quellen dafür zitiert werden müssen? Ja. Wir sehen da schon, dass Google in der Vergangenheit, wenn Wikipedia in so einem Knowledge-Panel zitiert werden musste, dass Google das sehr, sehr klein und unauffällig gemacht hat, weil Wikipedia anscheinend keine große Lobby bei Google hat. So verständlicherweise sind öffentliche Inhalte, kann jeder mitmachen, was er will. Das hat Google maximal ausgenutzt. Während Google sich noch nicht getraut hat, das beim Open Web, also beim restlichen Internet zu machen. Und ich glaube, da wird die große Frage sein, wahrscheinlich auch von Gesetzgebern oder von Wettbewerbshütern, welche Rahmenbedingungen werden eigentlich geschaffen, damit Google Inhalte aus dem Web zusammenfassen und als eigene ausgeben darf. So, das ist, glaube ich, eine große Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Google sie maximal zum eigenen Vorteil auslegt und werden natürlich sehen, ob das ob quasi Wettbewerbshüter in den USA und in Europa das rechtzeitig erkennen und rechtzeitig da Rahmenbedingungen schaffen, die auch den Webseitenbetreibern und ihren Teil vom Kuchen überlassen.
Ja, spannend. Johannes, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir haben eine Menge besprochen. Von meiner Seite, wie bei jedem Podcast, wo wir ein Update besprochen haben, es war ja nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben und wir haben auch zusammen entschieden, wir wollen das öfter machen, weil das echt ein cooles Format ist, kann ich nur empfehlen, folgt dem Systrix Blog. Ihr findet den Link auch in den Shownotes, weil da schreiben, ja, ich glaube, Johannes, du machst das sogar selbst, die Updates relativ zeitnah, was es für Neuerungen gibt, auch jetzt während den längeren Zeiten, wo das ausgerollt wird, was ja doch ein bisschen untypisch lang gerade ist, gibt es immer wieder Updates. Ich habe gesehen, euer Blogartikel ist jetzt gerade das Update zum 17.03. drin. Das wird sicherlich auch in Kürze wieder aktualisiert, wenn es etwas Neues gibt. Und ich kann euch nur empfehlen, bucht diesen Newsletter. Ich habe ihn auch drin und tatsächlich so priorisiert, dass ich den sofort sehe, wenn er reinkommt. Weil wir sind halt auch sehr SEO-abhängig beim OMT, deswegen ist das für mich wichtig. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, vielen lieben Dank.
Kann ich auch nur empfehlen, auf jeden Fall machen.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Spontanität. Wir haben das ja jetzt ganz schnell. Der Podcast geht auch sofort online, also heute oder morgen. Das heißt, außerhalb unserer normalen Montagsfrequenz. Und dementsprechend, da seht ihr ran, dass uns das auch sehr wichtig ist, dass ihr da schnell die Informationen bekommt. Schaut mal, ihr könnt auch Johannes auf LinkedIn folgen, da postet er auch sehr viel dazu. Macht hochgradig Sinn, empfehle ich sehr gerne an der Stelle. Deswegen alles in den Shownotes. Guckt einfach unten rein und dann würde ich sagen, hoffen wir mal das Beste und dass ihr alle keine Spam-Inhalte habt. Heute habt ihr alle von uns hoffentlich einen Newsletter bekommen. Wir sind heute mit unserem Update der Gehaltsumfrage gestartet. Das heißt, schöner Abspann zum Ende, kleiner Call to Action. Wir, auch alle, die schon mal mitgemacht haben, macht nochmal mit. Wir wollen uns jetzt ein Update ziehen. Was ist durch die Energiekrise bei uns in der Branche passiert? Rezession und Ukraine und was da alles passiert ist. Es war sehr, 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 sehr viel Volatilität in den letzten Monaten und jetzt schon fast 2 Jahren im Markt. Deswegen machen wir ein Update unserer Gehaltsumfrage. Jeder, der mitmacht, bekommt dann auch im Juli die Ergebnisse. könnte für eure eigene Gehaltsverhandlung nicht so schlecht sein. Dementsprechend, ihr könnt euch mal anschauen, was in der Branche gerade so los ist, und indem ihr uns alle in großer Zahl helft, das zu erfüllen, werden wir auch alle davon profitieren. Also omt.de/Gehaltsumfrage. Ihr findet auch den Link in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns hier mit 5 bis 10 Minuten eurer Zeit unterstützt. Ihr bekommt ja im Nachgang auch die Inhalte. Ja, wir sind raus. Johannes, bis dahin. Schönen Gruß ans Team. Ich freue mich aufs nächste Clubtreffen und bis dahin. Ciao, ciao.
Sehr gerne. Bis dann.